Wir wollen heute im ersten Petrusbrief weitermachen. Wir befinden uns in Kapitel 4 und fangen mit einem neuen Abschnitt an. Und zwar Kapitel 4 ab Vers 12. Ich lese Verse 12 bis 5 bis 16. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Wir hatten bereits gesehen, dass Petrus einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema des Leidens legt. Das zieht sich durch den ersten und durch den zweiten Petrusbrief. Am Anfang des Kapitel 4 haben wir gesehen, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Petrus zeigt uns hier Christus als das Vorbild im Leiden. Er ist derjenige, der in diese Welt gekommen ist, mit einem Ziel, mit dem Ziel zu leiden und zu sterben. Mit dem Ziel, in den Tod zu gehen und das für uns aus Liebe zu uns. Er hat also die Gesinnung des Leidens gehabt, denn das war sein Auftrag und das war das, was er auch tun wollte. Und wir haben diese Aufforderung, uns mit derselben Gesinnung zu wappnen. Das haben wir bereits gesehen. Dann gab es diesen Einschub in Versen 10 bis 11, wo wir aufgefordert werden, einander zu dienen. Das ist ein sehr passender Einschub, denn es ist nicht so, dass wenn wir uns in Verfolgung befinden, dass wenn wir leiden, dass wenn wir Schweres durchmachen um des Namens des Herrn willen, dass wir dann aufhören, einander zu dienen, sondern es ist umso wichtiger, dass die Geschwister füreinander da sind, einander helfen und einander dienen mit der Gabe, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat. Wir hatten gesehen, diese Gaben sind ein Geschenk Gottes für die Gläubigen und bringen auch Verantwortung mit sich, sodass wir aufgefordert sind, mit der Gabe, die wir haben, einander diese Handreichung, diesen Dienst zu tun. Wir hatten auch gesehen, dass es nicht alle Gaben, die es damals gab, heute gibt und haben da eine klare Abgrenzung gemacht. Aber dennoch ist es so, dass jeder Gläubige eben eine Gabe hat und auch aufgefordert ist, diese einzusetzen. Diese also nicht verkümmern zu lassen, sondern wirklich bereit zu sein, dem anderen zu dienen. Und jetzt kommt Petrus zurück auf das Thema des Leidens. Er sagt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Er spricht also von einer Feuerprobe, er spricht von Leid, er spricht von Verfolgung und weiß offensichtlich, dass einige der Gläubigen betroffen sind von Verfolgung und er sagt euch, lasst euch nicht befremden. Geschichtlich wird der erste Petrusbrief ja etwas vor der Verfolgung durch Nero eingeordnet. Manche sehen in dieser Aussage einen Hinweis auf die kommende Verfolgung. Was hat Nero getan? Es wird behauptet oder es wird vermutet, dass Nero Rom anzünden ließ, weil er Bauprojekte vorhatte in bestimmten Gegenden, wo eben viele Menschen lebten und dass er deswegen die Stadt anzünden ließ, um da dann sein neues Rom sozusagen aufzubauen. Und er schob dann die Schuld den Christen zu und sagte, sie wären es gewesen, sie hätten Rom angezündet. Und dann gab es eine massive Verfolgung. Christen wurden in Parks und öffentlichen Plätzen als lebendige Fackeln aufgestellt. und wirklich im wörtlichen Sinne dem Feuer ausgesetzt. Allerdings sagt Petrus ja hier, auch wenn er sicher die Gläubigen vorbereiten möchte für solch eine Verfolgung, sagt Petrus ja, die unter euch entstandene Feuerprobe. Das heißt, er spricht von einer Verfolgung, die schon da ist. Und so denke ich, es ist korrekter, es auf eine Verfolgung zu deuten, die schon existent ist. Und wir wissen ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass von Anbeginn der Existenz der Gemeinde auch Verfolgung da war. Natürlich nicht systematische Verfolgung, wie sie später immer mehr und mehr aufkam, aber überall, wo das Evangelium verkündigt wurde, gab es auch Widerstand, gab es Verfolgung, sodass Gläubige, zum Beispiel Paulus, an einen anderen Ort fliehen musste. Und das war damals auch noch möglich, weil die Verfolgung noch nicht systematisch war. Man konnte noch von einem Ort an den anderen fliehen. Zu den Zeiten dann, was dann speziell im 2. und 3. Jahrhundert geschah, war das sehr viel schwieriger. Man musste sich sehr verstecken, sich im Geheimen treffen, um nicht der Verfolgung ausgesetzt zu sein. Man konnte nicht einfach in eine andere Stadt gehen und dort dann das Evangelium verkündigen, weil dort auch Verfolgung war. Das war dann im ganzen Römischen Reich, aber zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht. Unter Nero fing es dann bis zum gewissen Grad an. Hier geht es einfach um eine Feuerprobe, von der Petrus offenbar wusste, und er sagt, lasst euch durch diese nicht befremden. So viel zum Hintergrund. Was aber klar ist, Petrus möchte, dass die Leser verstehen, dass die Gläubigen verstehen, Verfolgung ist etwas, was dazugehört zur Nachfolge des Herrn. Er wollte, dass sie das annehmen aus Gottes Hand und sich nicht befremden lassen und sich sagen, wie kann das sein? Ich bin doch unter dem Segen Gottes, ich bin unter der Gnade Gottes, ich habe all die Segnungen geschenkt bekommen und jetzt komme ich in eine so schwierige Situation, in solch ein Leid hinein. Und das konnte wirklich dazu führen, wenn man falsch belehrt war, dass man verzagte, dass man es nicht verstand, dass man vielleicht sogar meinte, ich bin gar nicht unter dem Wohlgefallen Gottes. Und das konnte zu einer großen Befremdung führen. Wir wollen uns die einzelnen Begriffe noch genauer anschauen. Ich möchte zunächst anfangen mit dieser Anrede, wie Petrus hier sagt, Geliebte. Das ist ja etwas, was Petrus auch vorher schon benutzt hat in Kapitel 2. Vers 11 sagt er auch Geliebte. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Er sagt, er nennt sie Geliebte und dann kommt die Ermahnung. Und so sehen wir, dass Liebe und Ermahnung durchaus miteinander zu tun haben und sich nicht widerspricht. Er ermahnt sie und hier fordert er sie auf. Man könnte sagen, es ist auch eine Art Ermahnung. Geliebte, lasst euch nicht befremden. Petrus war mit den anderen Gläubigen durch die herzliche Liebe Jesu Christi verbunden. Es ging ihm nicht darum, Macht auszuüben oder einfach sich als Apostel aufzuspielen, sondern es ging ihm wirklich darum, in Liebe den Geschwistern etwas mitzugeben, in Liebe die Geschwister darauf vorzubereiten, auf Verfolgung oder sie darauf hinzuweisen, dass die Verfolgung, in der sie sich schon befinden, Teil von Gottes Plan ist und sogar ein Grund und ein Anlass zur Freude ist. Auch wir werden als Geliebte bezeichnet, nämlich als Geliebte Gottes in Römer 1, Vers 7. Wir sind die Geliebten des Vaters. Und Jesus Christus auch sagt es selbst in Johannes 17, dass wir vom Vater geliebt sind, dass der Vater uns so liebt, wie er den Sohn liebt. Es ist eine Liebe, die wir gar nicht ermessen, gar nicht so richtig bis zur Fülle erfassen können, aber wir können in der Erkenntnis dieser Liebe wachsen und sollen das auch. Das ist ja auch ein Anliegen von Paulus in seinen Gebeten für die Gläubigen, dass wir diese Liebe mehr und mehr erkennen. Auf der einen Seite die Liebe Gottes zu uns, die so unermesslich groß ist, dass er sogar seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um für uns zu sterben. Und Jesus Christus selbst zeigt seine eigene Liebe zu uns auch dadurch, dass er diesen Weg dann gegangen ist. Das ist ein Ausdruck dieser Liebe. Und durch diese Handlung können wir auch diese Liebe bis zu einem gewissen Grad verstehen und können auch wissen, dass auch wir aufgefordert sind, einander so zu lieben. Auch wir untereinander sollten uns Petrus als Vorbild nehmen, der in Liebe den Geschwistern etwas mitgibt, in Liebe die Geschwister belehrt und so in Liebe auch miteinander umgehen. Jede Ermahnung, jede Belehrung, alles, was wir einander tun, auch im Dienst aneinander, sollte von dieser Liebe geprägt sein. Und nicht etwa, weil wir Macht ausüben wollen, weil wir herrschen wollen. Das ist ein wichtiges Thema, was noch in 1. Petrus 5 behandelt wird. Sondern weil wir mit der herzlichen Liebe Jesu Christi miteinander verbunden sind. Es betrifft natürlich auch diejenigen, die am Wort dienen, die den anderen dienen. Auch wenn ich hier stehe und predige und etwas weitergebe, dann geht es nicht darum, dass ich mich darstelle als jemand, der sich besonders gut ausdrücken kann. Ich meine, ich kann noch sehr viel lernen, was die Ausdrucksweise angeht. Von daher habe ich da keinen Grund, stolz zu sein. Es geht darum, wirklich mich vom Herrn gebrauchen zu lassen, um euch diesen Dienst zu tun, um euch das Wort weiterzugeben und nicht etwa, um mich selbst zu profilieren. Und das ist die Haltung, die jeder Einzelne haben sollte. Und ich hatte es schon betont in einer anderen Predigt, dass die Gefahr natürlich größer ist, wenn man einen Dienst tut, der so in der Öffentlichkeit sozusagen ist, jetzt hier in der Öffentlichkeit der Gemeinde, meine ich, dass dann die Gefahr größer ist, dass man stolz wird, dass man hochmütig wird und dass die Liebe gar nicht das erste Motiv ist, sondern etwas anderes. Und dass ich da natürlich auch die Gnade des Herrn brauche, eure Gebete brauche, um in rechter Weise, mit der rechten Motivation zu dienen. Es gilt aber für euch alle. Jeder muss sich immer wieder fragen, warum tut er etwas? Warum tut ihr etwas? Warum tut ihr zum Beispiel einen Dienst in der Gemeinde? Warum setzt ihr euch ein für andere Geschwister? Da ist es immer wichtig, dass Christus der Maßstab ist und dass wir diese Gesinnung haben, die Gesinnung des Christus in allen Dingen. Geliebte, dass wir das auch wirklich sagen können und dass ich, wenn ich zu euch spreche, auch diese Haltung habe, diese Haltung, dies in der herzlichen Liebe Jesu Christi zu tun. Manchmal ist es auch so, um nochmal auf das Thema Ermahnung zurückzukommen, es kann sein, dass jemand einen Bruder, eine Schwester ermahnt, weil einen etwas stört und weil dieses Störende mehr im Vordergrund ist als die Liebe und der Wunsch, dass der Bruder, die Schwester zur Ehre Gottes verändert wird. Auch das ist wichtig, das zu beachten und wirklich sich selbst zu prüfen, aus welcher Motivation ermahnt man eigentlich jemanden? Möchte man ein störendes Verhalten abstellen oder möchte man in der herzlichen Liebe Jesu Christi dem anderen weiterhelfen? Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Es ist gut zu wissen, dass es damals Menschen gab, die diese herzliche Liebe hatten und dass auch heute der Heilige Geist Menschen beruft und befähigt, diese herzliche Liebe zu haben und in dieser Liebe zu wachsen. Und ich denke, jeder von uns, jeder, der wirklich wiedergeboren, der gerettet ist, wünscht sich doch, die herzliche Liebe Jesu Christi zu haben und zu den anderen wirklich so reden zu können und den anderen so dienen zu können, wie es Christus als Vorbild getan hat und auch die Apostel. Lasst euch nicht befremden. Ich denke, dem einen oder anderen kommt dieses Wort bekannt vor, denn wir haben es schon gesehen hier im 1. Petrusbrief, und zwar in Kapitel 4, Vers 4. Da geht es darum, dass wir nicht mitmachen sollen mit dem Lauf dieser Welt, mit Ausschweifungen in Vers 3, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Wir sollen uns distanzieren und bei diesen Dingen nicht mitmachen, denn das entspricht nicht dem Wandel, den wir haben sollen. Es entspricht nicht der Nachfolge des Herrn. Und in Vers 4 heißt es, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Viele Dinge, die in der Welt geschehen, viele Dinge sind selbstverständlich geworden. Da sagt gar niemand mehr, das ist Sünde oder sonst etwas. Wenn jemand zu schnell fährt, das ist eine Verkehrssünde. Wenn jemand zu viel Schokolade isst, dann sündigt er. Aber die wirklichen Sünden, natürlich kann das auch Sünde sein. Wir hatten es ja gehört vom Harald heute bei der Begrüßung, wenn es nicht mehr maßvoll ist, sondern wenn es Richtung Völlerei geht, dann ist auch das Schokoladeessen Sünde und viele andere Dinge. Aber in der Welt ist es ja so, man hat die Maßstäbe verdreht. Man hat Dinge als Sünde erklärt, die im Prinzip nicht die Wichtigkeit und die Gewichtung haben, wie sie in der Bibel gesagt werden. Und hier haben wir eben diese Punkte: Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Das ist Sünde. Und in Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft. Wenn man dann sagt, da mache ich nicht mit, das kann ich mir nicht verantworten, mit meinem Glauben, mit meiner Überzeugung, mit dem, was die Bibel sagt, dann befremdet das die Ungläubigen. Und was heißt befremden? Wir hatten es gesehen, es ist überrascht sein auf der einen Seite. Sie sind überrascht, sie sind sogar schockiert. Sie sind schockiert, dass wir gewisse Dinge nicht mitmachen. Wie kann man da so kleinlich sein? Oder auch von der Bedeutung her kann es etwas Unerwartetes sein. Etwas, was jemand nicht erwartet. Das befremdet sie. Und so bewirkt das eine große Verwunderung bis hin zu einem Schock bei den Ungläubigen, dass Gläubige gewisse Dinge nicht bereit sind mitzumachen, dass sie nicht bereit sind, in denselben heillosen Schlamm zu laufen. Vers 5 kommt natürlich die Rechenschaft, die sie geben werden müssen. Und dieses gleiche Wort wird jetzt hier verwendet und jetzt in Bezug auf die Gläubigen. Er sagt, Geliebte, lasst euch nicht durch die unter euch entstandene Feuerprobe befremden. Lasst euch nicht befremden. Seid nicht überrascht, seid nicht schockiert. Es ist nicht etwas Unerwartetes, was euch da begegnet, sondern es ist etwas Erwartetes. Es ist etwas, das zur Nachfolge des Herrn dazugehört. Also seid nicht so überrascht, seid nicht schockiert, sondern nehmt es an aus der Hand Gottes. Das ist die Aufforderung hier und dadurch geht wirklich hervor, dass es offenbar Gläubige gab, die dieses Leid, in dem sie sich auf einmal befanden, nicht richtig einordnen konnten und dass sie genau diese Aussage von Petrus brauchen, um das richtig einzuordnen. Denn es ist tatsächlich so, bei Leid ist es wichtig, die richtige Sichtweise zu haben. Wenn wir die falsche Sichtweise haben, dann kann das zu Verbitterung führen, dann kann das dazu führen, dass wir wirklich kriesgrämig einhergehen, dass wir die Freude am Herrn nicht mehr haben, dass wir anfangen, sogar Gott Vorwürfe zu machen und mit der Situation, in der wir uns befinden, nicht zurechtkommen. Und deswegen sagt Petrus, lasst euch nicht befremden. Und von was sollen sie sich nicht befremden lassen? Von dieser Feuerprobe, und auch diesen Begriff wollen wir genauer betrachten. Dieses Wort Feuerprobe haben wir auch schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und da wollen wir zwei Stellen aufschlagen. Erstmal im 5. Buch Mose. Kapitel 4, Vers 20. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Hier wird es übersetzt mit Eisenschmelzofen. Ein Ofen, der sehr, sehr heiß war, der eben heiß genug war, um Eisen zu schmelzen, damit man das Eisen bearbeiten konnte. Und hier ist es ein Bild für den Zustand Israels in Ägypten, in der Sklaverei. Sie haben ja sehr gelitten als Sklaven in Ägypten. Sie wurden misshandelt. Und hier heißt es, Gott hat sie herausgenommen aus dem Eisenschmelzofen. Dann der zweite Vers. Sprüche 17, Vers 3. Da lesen wir: Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Also das Wort für Ofen, das ist hier wieder das gleiche griechische Wort. Der Ofen prüft das Gold. Dieses Bild kennen wir, das haben wir auch schon gesehen, dass Gold eben erhitzt wurde, so weit und so lange, bis die Schlacke, bis die Verunreinigung des Goldes entfernt werden konnte. Und dazu war diese Erhitzung eben nötig. Und hier in diesem Zusammenhang ist es jetzt im Vergleich mit der Prüfung der Herzen, die Gott vornimmt. Hier also zwei Verwendungen des Wortes, entweder für einen Eisenschmelzofen oder eben für einen Ofen zur Prüfung des Goldes. Also etwas, was mit großer Hitze in Verbindung steht. Und deswegen passt auch hier die Verwendung von Feuer, die Petrus im 1. Petrus 4, Vers 12 tut. Allerdings müssen wir sehen, er hätte auch Ofen nehmen können. Ja, wenn wir die beiden Wörter betrachten im Alten Testament, könnte er auch sagen, Ofenprobe. Klingt nur nicht ganz so gut wie Feuerprobe. Aber er hat eben so etwas im Sinne. Ein Feuer, das so heiß ist, das so stark erhitzt und das zur Prüfung offenbar verwendet wird. Und was wird geprüft? Auch ein Thema, das wir im Petrusbrief schon gesehen hatten. Der Glaube wird geprüft. Das ist ein wichtiger Bereich der Nachfolge des Herrn, dass der Glaube geprüft wird von Gott und dass durch diese Prüfung die Echtheit des Glaubens offenbar wird. Das haben wir schon gesehen. Und tatsächlich ist es so, wenn Verfolgung kommt, wenn Leid kommt, wenn schwere Wege kommen, dann zeigt sich bei vielen entweder A, dass sie echt waren und auch bei vielen, dass sie B, nicht echt waren, dass sie nicht den wahren Glauben hatten und das stört sie. Das befremdet sie dann so stark, dass diese Verfolgung jetzt kommt oder dass diese Prüfung kommt, wenn wir es mal allgemeiner betonen, dass sie dann mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben wollen. Das sehen wir an verschiedenen Stellen in der Schrift, in Gleichnissen vom Herrn Jesus vom vierfachen Ackerfeld zum Beispiel, wo das Samenkorn eben nicht immer aufgeht, sondern nur in einem Fall, nämlich da, wo es auf den guten Erdreich, auf das gute Erdreich fällt. Das Prinzip der Prüfung, der Glaubensprüfung, finden wir schon im Alten Testament. Und es gibt dort ein ganz bekanntes Beispiel, nämlich das Beispiel, von dem unser Wort Hiobs Botschaft kommt, nämlich am Beispiel von Hiob. Hiob wurde ja sehr geprüft. Und wenn man Hiob so liest und sich das so anschaut und sich darüber Gedanken macht, dann fragt man sich erstmal, warum musste der Mann so viel durchmachen? Ein Mann, der Gott fürchtet, es gibt keinesgleichen auf der Erde, wird gesagt, der so Gott fürchtete, der so mit dem Herrn wandelte, der so auf den Herrn vertraute. Und doch mussten all diese Dinge über ihn kommen. Und er musste mehrere Hiobsbotschaften vernehmen, da auch das Wort Hiobsbotschaft, und dann sogar mit Krankheit geschlagen werden, sodass er nicht mehr leben wollte und am Leben verzweifelte. Warum war das bei Hiob so, dass er das durchmachen musste? Nicht etwa, weil er sich versündigt hatte an Gott, wie seine Freunde, seine sogenannten Freunde ihm vorhielten, sondern wenn wir das betrachten, dann sehen wir das Ende an. Und das ist das Wichtige in der Schrift, immer wieder auf das Ende zu schauen. Das sagt uns ja auch der Psalmist. Das Ende des Gottlosen ist ein Ende, das wir uns nicht wünschen, sondern wir wünschen uns das Ende des Gottesfürchtigen. Und wir sehen, das Geschick Hiobs wendete sich schon zu seinen Lebzeiten. Es wendete sich alles zum Guten. Und Hiob war danach schlauer. Wir können sagen, er wuchs in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis des Herrn. Er hat die Souveränität Gottes viel mehr und viel grundlegender erkannt als vorher. Und hier sehen wir, offenbar gibt es Dinge, die wir nur erkennen, wenn wir im Leid geprüft werden, wenn wir den Weg des Leidens gehen müssen. Und Hiob hatte nicht verstanden, bevor dieses Leid über ihn kam, dass Gott wirklich souverän ist und dass Gott machen darf, was er will, dass Gott ihn gemacht hat, dass Gott sein Schöpfer ist. Und weil das so ist, hat er auch das Recht, ihm Krankheiten zu schicken, ihm Leid zu schicken, all das über ihn kommen zu lassen. Und wenn wir dann das Bekenntnis von Hiob sehen, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, dann sehen wir, jetzt hat er das verstanden. Auch wir können uns darüber Gedanken machen und sehen, Hiob hat das jetzt erkannt, aber ob wir es wirklich verstanden haben, das ist noch nicht garantiert. Also hier haben wir im Alten Testament dieses Beispiel von Hiob, und es gibt andere Beispiele. Es gibt Beispiele, auch im Alten Testament war es eben nicht so, dass jeder, der Gott fürchtete und der auf den Herrn vertraute, dass er zwangsläufig gesegnet war mit materiellen Gütern. Das war zwar eine Verheißung, die dem Volk Israel gegeben wurde, das entspricht aber nicht jedem einzelnen Lebensweg von jedem einzelnen Gläubigen. Wir sehen auch im Alten Testament, die Gläubigen, die mussten oft sehr viel Leid durchmachen. Und deswegen erwähnt ja auch der Hebräerbrief einige von ihnen als Glaubenshelden, als Glaubensvorbilder, und erwähnt dort ausdrücklich auch einige, die Leid durchmachten. Auch im Neuen Testament sehen wir natürlich dieses Thema. Wir schlagen dazu zwei Bibelstellen auf, wo es allgemein um Leid geht. Erstmal im Galaterbrief. Da spricht Paulus von sich selbst. In Galater 4, Vers 14. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Wir sehen hier, Paulus spricht von seinem eigenen Leiden, und aufgrund eben von dieser Aussage geht man davon aus, dass er ein Augenleiden hatte. Weil warum sollten sie sonst ihre Augen ausreißen wollen und ihm geben wollen? Und obwohl er diese Anfechtung hatte, haben sie sein Evangelium, das Evangelium der Gnade Gottes, angenommen und haben auch ihn aufgenommen wie ein Engel Gottes, wie er schreibt, wie Christus Jesus. Warum ist das so wichtig, dass er das betont? Weil es gab falsche Apostel, die verächtlich über Paulus gesprochen haben und gesagt haben, schaut ihn doch mal an, schaut mal, wie er leidet, was er durchmacht, der ist doch nicht gesegnet von Gott. Schaut uns an, wir sind stark, uns geht's gut, Gott segnet uns, wir sind im Segen Gottes. Und deswegen betont Paulus immer wieder, wie wichtig diese Botschaft ist, wie wichtig die Bereitschaft ist zu leiden und dass das Teil der Nachfolge des Herrn ist. Und dass Paulus auch selbst das bezeugen kann. Dann im Jakobusbrief, Jakobus 1. Eine ganz bekannte Stelle. Zunächst Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und dann noch Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Offenbar sind Anfechtungen, sind Nöte, ist Leid wichtig für den Gläubigen, und auch Jakobus betont es hier. Nun sind diese Stellen eher ein Ausdruck von allgemeinen Anfechtungen, von allgemeinem Leid, ohne dass gesagt wird im Detail, dass es hier um Leid um Christi willen geht. Bei Hiob war es nicht direkt Leid um Gottes Willen, um des Herrn Willen, aber es war natürlich doch Leid, das über ihn kam, weil er so gesegnet war und weil Gott ihn speziell, weil er gläubig war, auch prüfen wollte. Aber er litt nicht, weil er sich zum Herrn bekannte. Wir sehen auch von den Freunden, auch sie bekannten sich zum Herrn, auch wenn sie nicht diese Erkenntnis hatten, die Hiob hatte. Hier im Jakobusbrief spricht Jakobus allgemein von Anfechtungen und bei Paulus, da ging es ja ganz klar um ein physisches Leiden und nicht Leiden um des Christus willen, wobei wir natürlich auch nicht wissen, woher er sein Augenleiden hatte. Es gibt dann eben auch die Stellen, die ganz klar sagen, um Christi willen, zum Beispiel in Philipper 1. In Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also hier die Aussage, dass es eine Gnade ist. Auf der einen Seite ist es eine Gnade, glauben zu dürfen. Und auf der anderen Seite ist es auch Gnade, um seinetwillen leiden zu dürfen. Jeder wahre Gläubige hat diese Gnade empfangen, glauben zu dürfen. Es ist ein Geschenk von Gott, das er sich nicht zuschreiben kann, sondern es ist Gnade. Und jeder wahre Gläubige hat rettenden Glauben. Wenn er nicht rettenden Glauben hätte, dann wäre er auch nicht wirklich gläubig, dann wäre er nicht wiedergeboren. Aber nicht jeder Gläubige kann sagen, dass er um seinetwillen leidet, zumindest nicht in dem Maß, wie es Paulus und andere getan haben. Bis zu einem gewissen Grad leidet jeder wahre Gläubige. Denn wenn jemand wirklich gläubig ist, dann folgen ja dem Glauben auch die Werke, denn ohne Werke ist der Glaube tot. Und wenn die Werke folgen, dann stößt man auf Widerstand. Und wenn dieser Widerstand auch nur sich darin äußert, dass man zum Beispiel verspottet oder verachtet wird. Aber auch da fängt schon sozusagen die Verfolgung an. Es ist nicht Verfolgung vergleichbar damit, dass man ins Gefängnis geworfen wird, dass man gequält wird, dass man gemartert wird oder zum Beispiel, wie ich vorher erwähnt hatte, als lebendige Fackel aufgestellt wird. Aber dennoch, ich denke, jeder von euch, der wirklich gläubig ist, kann das auch bezeugen, dass er schon um Christi willen Schweres durchgemacht hat. Dinge, die einen nachgingen, die einen betroffen gemacht haben, die einen auch möglicherweise sehr niedergeschlagen gemacht haben. Um Christi willen. Aber natürlich nicht die Verfolgung, wie sie wirklich in Ländern herrscht, wo wirklich richtige Verfolgung stattfindet, wo man Angst haben muss, wo man sich wirklich im Geheimen versammeln muss, was es ja auch hier in Europa gab, wenn wir zum Beispiel an die Täuferbewegung denken, von der ja Stefan Klaus euch einiges erzählt hatte. Da war es so, sie mussten zum Beispiel mit dem Schiff auf den See rudern, um sich dort zu versammeln und dort Lieder singen zu können. Ja, sie konnten nicht irgendwo sich einfach treffen und singen und den Herrn loben, sondern sie mussten vom Ufer weit genug weg sein, dass sie nicht gehört wurden, um wirklich Gott auch mit Liedern anbeten und verehren zu können. Und hier sehen wir, auch in unseren Gegenden gab es schlimme Verfolgung, teilweise leider auch durch die Reformatoren. Und heute leben wir können sagen, wir leben, obwohl die Zeiten immer schlimmer werden, das können wir beobachten, die ganze Entwicklung, sei es politisch, sei es in anderen Bereichen, trotzdem leben wir noch mit einer großen Freiheit und können dankbar sein, dass es so ist. Wir müssen jetzt nicht Angst haben, während ich hier stehe und predige, dass plötzlich jemand reinkommt und um sich schießt und auf uns schießt. Obwohl das natürlich auch passieren und das kommen kann, ist es jetzt noch nicht der Fall. Diese Freiheit führt natürlich auch zu negativen Entwicklungen, die leider auch zu beklagen sind. Man beschäftigt sich oft mit Dingen, auch im christlichen Bereichen, die von der Schrift her gar nicht so wichtig und gar nicht so relevant sind, anstatt sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Leid um des Christus willen, und hier wird auch gesagt, ein Grund zur Freude. Eine weitere Stelle ist natürlich wieder ein Zitat von Paulus im 2. Korintherbrief, auch ein ganz bekanntes Kapitel, 2. Korinther 12, Vers 10. Ich lese ab Vers 9, das ist ja diese Situation, die wir schon gesehen haben, dass Paulus den Herrn bittet, dass er diesen Pfahl, den der Herr ihm gegeben hat fürs Fleisch, dass er ihn wegnimmt. Und Gott sagt dann in Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist etwas sehr Großes, was Paulus hier sagt. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Das wirklich von Herzen sagen zu können. Da können wir immer staunen über Paulus und noch mehr über Gott, der ihm das gegeben hat. Aber wir wissen, der Weg dahin war für Paulus kein leichter. Er musste offenbar so leiden, dass er immer wieder den Herrn bat, dass dieser Engel Satans, der ihm gegeben wurde und der offenbar hinter dem Leid stand, hinter dem Pfahl fürs Fleisch, dass er ihm weggenommen wird. Und der Herr sagt nein. Er sagt nein. Er hat ihn dreimal gebeten, der Herr sagt nein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es war offenbar nötig, dass Paulus durch dieses Leid durchging, und dann nahm er es aus Gottes Hand an und kann sagen, ich habe Wohlgefallen. In dem Moment, wo er den Herrn bat, Herr, bitte, nimm das weg, nimm das von mir, in dem Moment hatte er sicher kein Wohlgefallen daran, sondern erst als er das angenommen hat und akzeptiert hat, die Aussage des Herrn, lass dir an meiner Gnade genügen, da konnte er sagen, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen. Also auch Paulus musste die ganze Situation erstmal richtig einordnen und aus Gottes Hand annehmen. Und auch hier erwähnt er natürlich neben allgemeinen Schwachheiten, erwähnt er auch die Misshandlungen, die Nöte und Verfolgungen und Ängste um des Christus willen. Das heißt, beides haben wir in der Schrift. Wir haben allgemeines Leid, was Teil von Gottes Plan ist, und wir haben Leid um des Christus willen, und auch das ist Teil von Gottes Plan. Es ist alles Teil von Gottes Plan. Es ist gut, das zu wissen. Was noch besser ist, ist Folgendes im 1. Korintherbrief. In Kapitel 10, Vers 13 wird uns nämlich Folgendes gesagt. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Weil ja alles Teil von Gottes Plan ist, hat auch Gott für Versuchungen gleich den Ausgang geschaffen, hat den Ausgang geplant. Auch das ist Teil von Gottes Plan. Und wie kann er das tun? Er kann das deswegen, weil er souverän ist und weil die Dinge uns nicht zufällig begegnen, sodass wir sagen, zufällig bin ich jetzt in diese Not, in diese Prüfung, in dieses Leid gekommen. Das ist kein Zufall, sondern es fällt uns vom Herrn zu. Und weil es uns vom Herrn zufällt, hat er auch den Ausgang geschaffen, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Und es ist wichtig, natürlich hier zu betonen, oder herauszuarbeiten, was ist eigentlich damit gemeint, über das Vermögen versucht werden und wie sieht der Ausgang dann aus. Denn Es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Die eine Auslegung ist, es egal, was es ist, alles Schwere, was uns begegnet, da gibt es den Ausgang und wir können auf den Ausgang warten, noch hier in diesem Leben. Ich denke aber, wir müssen es genauer differenzieren und betonen, über das Vermögen versucht werden, heißt auch versucht werden zu Sünde, zum Bösen. Das heißt, mit schweren Situationen, mit Versuchungen, die uns der Herr schickt, hat er den Ausgang in dem Sinne geschaffen, dass wir es eventuell auch einfach ertragen können. Also, dass wir uns nicht versündigen in dem Sinne, sogar eventuell versündigen so stark, dass wir vom Glauben abfallen. Da bewahrt uns der Herr, weil er der gute Hirte ist, weil er derjenige ist, der für seine Schafe sorgt. Und da können wir sicher sein, wir sind in seiner Hand. Wir sind in seiner Hand, wir sind in ihm geborgen und wissen, er wird jedes Schaf ans Ziel bringen. Das ist seine Verheißung. Deswegen ist er ja der gute Hirte. Und da gibt es viele Vergleiche, die der Herr Jesus macht. Und ein ganz bekanntes ist ja das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wie wichtig ihm die Schafe sind. Das ist das, was er da zum Ausdruck bringen möchte. Deswegen wird er keines seiner Schafe verlieren, vorausgesetzt, es handelt sich wirklich um sein Schaf. Aber es kann doch Situationen geben, wo wir sagen, das kommt uns jetzt so vor, als sei es über unser Vermögen. Wir können nicht mehr. Das kann durchaus sein, dass ein Gläubiger sagt, ich kann nicht mehr. Das Leid ist so groß, das ist so schwer, dass ich jetzt nicht weiter weiß, dass ich nicht weiter kann. Und erst am Schluss, vielleicht sogar erst, wenn wir beim Herrn sehen, können wir dann erkennen, dass der Herr uns durch alles durchgetragen hat. Wenn also ein Leid, das uns zu groß erscheint, nicht aufhört, heißt es nicht, Gott hat einen Fehler gemacht und hat vergessen, den Ausgang zu schaffen. Der Ausgang, der sieht oft anders aus, als wir es uns vorstellen. Trotzdem, wenn wir dann beim Herrn sind und ihn loben und preisen, dass wir sicher sozusagen das Ziel erreicht haben, können wir dann auf jeden Fall sicher sein, er hat uns ans Ziel gebracht. Auch wenn das Leid vielleicht eine Krankheit, vielleicht Nöte, wie Paulus es bezeugt, um des Christus willen, auch wenn dieses Leid uns zeitweise auf dieser Erde doch zu groß vorgekommen ist. Das heißt nicht, dass wir verzagen sollen am Herrn, sondern es annehmen sollen. Und oft in solchen Situationen besteht der Ausweg darin, dass wir eine andere Gesinnung zu dieser Situation bekommen und sie wirklich annehmen können und uns dann vom Herrn durchgetragen wissen. Er hat also den Ausweg geschaffen und so dürfen wir uns freuen, dass er wirklich die Kontrolle hat. Menschlich gesehen scheinen Dinge oft außer Kontrolle zu geraten. Es ist oft so, dass wir als Menschen sagen, es passt einfach vorne und hinten nicht mehr. Die Umstände sind so schwer, sie sind so viele, dass wir sie nicht ertragen können. Aber der Herr hat sehr wohl die Kontrolle. Kommen wir jetzt zurück zum Petrusbrief. Wir haben hier sogar die Aufforderung, uns zu freuen. So lasst euch nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen können. Das ist doch eine Aussage, dass uns gesagt wird, freut euch, wenn ihr leidet um des Christus willen. Christus selbst hat es gesagt. Er sagt, freut euch und hüpft und springt. Ja, das scheint so absurd, wenn wir uns überlegen, man kommt in eine Situation, man leidet um des Christus willen und vielleicht wird man eingesperrt, vielleicht wird man geschlagen, vielleicht wird man misshandelt. Und jetzt kommt die Aussage, freut euch und hüpft. Da habt ihr das schon mal gehört von jemandem, der euch das bezeugt hat, der vielleicht Missionar ist in einem Land, wo sehr viel Verfolgung ist, dass er das so getan hat, ja, dass er gefangen genommen wurde und dann gehüpft ist vor Freude. Aber Jesus hat es so gesagt. Wir werden das noch nächstes Mal dann genauer anschauen, einige Verse, einige Aussagen von Jesus selbst, aber dann auch einiges, was in der Apostelgeschichte geschah und wo es wirklich so war, dass die Gläubigen sich gefreut haben. Es wird uns zwar nicht berichtet, dass sie hüpften, aber es wird uns sehr wohl berichtet, dass sie sich freuten, weil sie um des Christus willen leiden durften. Sie haben das gleich erkannt als großes Geschenk von Gott. Und das ist natürlich auch ein Zeugnis für das Wirken des Heiligen Geistes. Denn es ist nicht etwas, was wir einfach produzieren, was wir sagen, so psychologisch bewirke ich jetzt, dass ich Freude habe, sondern das kommt vom Vertrauen und von der Abhängigkeit auf den Herrn und dann auch von seinem Eingreifen in dieser Situation. Und Spurgeon hat da mal gesagt, als er gefragt worden ist, ich denke, ihr kennt die Aussage, ob er genug Gnade hätte, um auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Und dann sagt er, er hat diese Gnade jetzt nicht, aber er vertraut darauf, wenn der Moment kommt, dass Gott ihm dann diese Gnade schenken wird. Damit möchte ich schließen. Wir haben hier das Thema Leid, das Petrus jetzt wieder aufgreift. Und ich denke auch für uns wichtig, einfach in dem Sinne, dass wir uns auch darauf einstellen, dass Leid und Verfolgung kommen kann. Dass wir uns dann nicht befremden lassen, sondern dass wir wirklich wissen, das kann kommen, es kann sehr bald kommen. Wenn wir alles so anschauen, was passiert in der Welt, dann wissen wir, wir stehen nicht vor goldenen Zeiten, danach kommen die dann schon, aber es kommt erstmal anders, vom Endzeitgeschehen her wissen wir es, und deswegen denke ich, ist es auch für uns wichtig, uns darauf einzustellen und es dann wirklich, wenn wir damit konfrontiert werden, es aus Gottes Hand anzunehmen.